Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
In dieser Folge haben wir tatsächlich eine Goldpreisgewinnerin als Gast, als Gästin. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, weil es tatsächlich ein Ergebnis meiner Demokratieshow ist, die ich jetzt vor kurzem in Köln hatte. Eine erste, das war quasi Premiere, deshalb war ich vielleicht auch noch ein bisschen aufgeregter als bei der zweiten, die wir jetzt in Berlin hatten. Und ich bin sehr, sehr stolz und froh, dass sie heute hier ist, weil Elisa Calzolari damals schon einen wirklich sehr, sehr bewegenden Auftritt auf der Bühne hatte. Zumal auch ihr Arbeitsgebiet, sie ist nämlich Geschäftsführerin des Migranetzes Thüringen. Das ist schon sehr, sehr speziell und darüber möchte sie heute hier mit uns sprechen. Erstmal herzlich willkommen, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Genau, ist mir ja ein inneres Blumenpflücken, dass du da bist, weil ich finde, das, was du da erzählt hast und das, was du machst, ist wirklich, das muss einfach ein größeres Publikum mitkriegen, vor allen Dingen in diesen Zeiten. Erklär mal kurz, was ist dieses Migranetz?
Ja, genau. Also wir sind der Landesverband der MigrantInnenorganisationen. Vielleicht ein bisschen veralteter Name, aber genau. Wir vertreten praktisch alle migrantischen Gruppen, Vereine, Initiativen, die es so gibt im Freistaat Thüringen. Oder fast alle. Und haben aktuell 70 Mitgliedsorganisationen. Und gegründet haben wir uns 2015 und haben mittlerweile eine relativ starke Geschäftsstelle mit einigen Projekten aufgebaut, was uns natürlich sehr stolz macht. Aber nichtsdestotrotz, wie du ja bereits gesagt hattest oder angedeutet hattest, ist die politische und gesellschaftliche Stimmung, Lage in Thüringen nicht so optimal für uns, um es mal gelinde zu sagen.
Ja, das glaube ich. 2015 war ja quasi die in Anführungszeichen große Welle, obwohl ich immer das so abartig finde, wenn man dann so von Menschen spricht, die in einer Welle kommen. Aber war das im Prinzip diese Stimmungslage, in der man sagte, wir schaffen das und man gesellte sich dann jetzt zusammen?
Naja, die Grundidee war eigentlich eher, dass es einfach keine politische Stimme gibt in Thüringen, die eben für migrantische Organisationen und Menschen mit Migrationsgeschichte spricht. Also unsere Gründungseltern sozusagen haben eben auch gesagt, oder die Organisation, damals haben wir uns mit 10 Organisationen gegründet, haben eben gesagt, ja, wir brauchen hier einfach eine starke Stimme auf Landesebene, ne, die halt unsere Interessen vertritt. Und deswegen ist es so ein bisschen, wir sind halt aus der Basis entstanden. Ne? Also wir haben, wie gesagt, 10 Organisationen haben sich anfangs zusammengeschlossen und haben eben gesagt, hier, wir gründen das jetzt. Und dann haben sich eben immer mehr Organisationen, Vereine angeschlossen. Und so ist das entstanden. Also es hatte eigentlich weniger was mit dem Sommer der Migration zu tun, beziehungsweise natürlich haben sich dann im Nachgang, also ab 2015 auch verstärkt Organisationen gegründet, also Vereine. Aber es gab auch vorher schon was in Thüringen.
Wie habe ich mir das vorzustellen? Also eure Mitglieder, was sind das für Vereine?
Also wir sind ein heterogener Dachverband, das bedeutet, wir vertreten praktisch migrantische Selbstorganisationen aller Couleur, also von lateinamerikanischen Vereinen über afghanische, arabischsprachige, also wir sind da wirklich, vietnamesische, auch sehr präsent in Thüringen, wir sind da sehr breit aufgestellt, die sind natürlich nicht alle gleich, also die meisten machen eher so Kultur und Kulturarbeit, ne? Aber wir haben natürlich auch einige, die verstärkt auch im Bereich politische Bildung was machen oder sich eben auch gegen Diskriminierung und Rassismus gerade in den ländlichen Räumen einsetzen. Ne? Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass es teilweise ganze Landkreise gibt, wo es eine migrantische Selbstorganisation gibt, ne? Und auch keine Integrations- oder Migrationsbeiräte in dem Landkreis. Also die leisten da wirklich krasse PionierInnenarbeit vor Ort. Und das versuchen wir eben zu stärken, gerade eben, weil die vor allem zu 95% auch wirklich ehrenamtlich alles machen.
Das hat mich ja schon auf der Bühne da in Köln so fasziniert, mit was für einer Pionierarbeit da vorangegangen wird, vor allen Dingen im Land. Ihr habt ja da auch so ein Programm, ne? Wie heißt das, Raus aufs Land? Oder?
Ja, genau.
Ist das im Prinzip so der Versuch, wirklich so in der kompletten Einöde das Pflänzlein der Integration zu ziehen?
Naja, also wir sprechen tatsächlich nicht mehr von Integration, weil das immer so ein bisschen so eine Einbahnstraße suggeriert. Was unser Ziel ist oder unsere Vision, wo wir langfristig stehen wollen, insgesamt als Gesellschaft in Thüringen, ist tatsächlich, dass alle Menschen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können und die gleichen Teilhabechancen auch haben. Ne? Also im gesellschaftlichen Bereich, aber gerade auch was Arbeitsmarktbildung angeht und auch politische Entscheidungsprozesse. Ne? Also auch Wir haben in Thüringen 12% Menschen mit Migrationsgeschichte ungefähr. Und sehr viele davon haben eben auch keinen deutschen Pass und dürfen deswegen auch nicht wählen oder mitentscheiden. Und gerade deswegen ist es eben so wichtig, dass es eben auch dass es migrantische Selbstorganisationen als Stimme gibt. Aber zu deiner Frage, genau, Raus aufs Land war tatsächlich ein Modellprojekt, finanziert von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, um flächendeckende Antidiskriminierungsarbeit in Deutschland aufzubauen. Und das Programm ist jetzt tatsächlich Ende Januar geendet. Das gibt's nicht mehr. Das hat die Bundesregierung einfach, ja, hat keine Gelder zur Verfügung gestellt. Genau. Und deswegen versuchen wir da gerade mit der ADS-Bund zusammen Lösungen zu finden, dass das irgendwie erhalten wird. Ja. Aber wir haben trotzdem auch viele andere tolle Projekte, die wir auf die Beine gestellt haben oder die jetzt aktuell laufen bis 28, 29. Auch über Bundesprogramme finanziert, wie Demokratie leben zum Beispiel, ne, wo wir wirklich auch in die ländlichen Räume nochmal verstärkter reingehen und zum Beispiel über das Projekt Zusammenwachsen, migrantische Selbstorganisation, die ich vorhin erwähnt hatte, also ne, teilweise eine pro Landkreis, mit nicht-migrantischen Vereinen in Tandems zusammenzubringen. Und da gibt es auch eine kleine Mikroprojektförderung. Und das müsst ihr euch so vorstellen, wie zum Beispiel ein Kirmesverein oder ein kleiner Feuerwehrverein, die sich dann eben mit der MO vor Ort zusammenschließen und ein gemeinsames Projekt umsetzen.
Okay, also weil das stelle ich mir so unheimlich schwierig vor. Ne? Du beschreibst das so, ja, dann geht man da halt hin ins Dorf und sagt, schönen guten Tag, wir sind migrantisch und wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Ich kann mir doch vorstellen, gerade in der Praxis, wie schafft man das? Also wie erreiche ich Menschen noch in einem Bundesland, wo man ja auch so von außen betrachtet, denkt, oh mein Gott, ich meine, Sachsen und Thüringen sind ja so die Vorreiter in Sachen braun werden.
Ja, und Sachsen-Anhalt jetzt auch mit den Landtagswahlen. Genau. Ja, es ist tatsächlich, du hast es angesprochen, die größte Herausforderung, die wir so haben, auch gerade in der Projektarbeit, weil natürlich die andere Seite oder beziehungsweise eben nicht-migrantischen Vereine sind natürlich schon, also teilweise nicht sehr offen oder beziehungsweise haben nicht so ein Interesse, auch jetzt sich da konkreter in Arbeit zu begeben mit migrantischen Vereinen. Das ist einfach eine Tatsache und deswegen sind es auch länger angelegte Projekte und wo wir wirklich versuchen, auch über Netzwerkarbeit und ganz viel Beziehungsarbeit auch eben, ne? Also ein Großteil unserer Arbeit ist tatsächlich auch auf Landesebene wirklich ganz viel Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit auch zu leisten. Also, ne, zum Beispiel, warum braucht es migrantische Strukturen und Organisationen? Warum braucht es einen Dachverband? Ne? Ja, was für wichtige Arbeit die Menschen eben auch vor Ort leisten, ne, in den ehrenamtlichen MOs. Also, und das eben, das geht vorweg. Und wenn das sozusagen Erfolg hat, das ist ja Teil unserer Vision, ne, dass wir eben auch diese Begegnungsräume schaffen. Wenn das Erfolg hat, dann hat auch das Projekt Erfolg.
Nun hast du ja gesagt, es gibt sehr unterschiedliche Gruppen, also afghanische Gruppen, vietnamesische Gruppen. Ich glaube, vietnamesisch ist generell in Ostdeutschland relativ verbreitet, ne? Weil ich glaube auch damals noch zu DDR-Zeiten. Also ich glaube, können wir vorstellen, dass diese Gruppen sehr unterschiedlich ankommen in der Bevölkerung.
Ja, sicherlich. Also in der DDR war es ja nicht erlaubt, Vereine zu gründen, beziehungsweise migrantische Vereine und sich zu organisieren. Ne? Das heißt, zum Beispiel hier in Thüringen ist es ist keine MO, aber der Ausländerbeirat Erfurt zum Beispiel wurde als erstes 1992 gegründet. Und dann ist ja ganz lange nichts passiert und dann Ende der 90er kamen dann die ersten migrantischen Vereine auf, wie zum Beispiel ein lateinamerikanischer Verein aus Jena. Ne? Ja, und dann ist eben, wie gesagt, bis 2015 auch relativ wenig passiert. Aber genau, tatsächlich sind wir halt einfach so wenige, würde ich mal sagen, und das trifft auch auf die anderen ostdeutschen Bundesländer zu. Also wir sind auch sehr gut vernetzt und kennen uns eigentlich auch über Landesgrenzen hinweg. Wir sind einfach so wenige, dass wir einfach zusammenarbeiten müssen und wollen. Ne? Also zum Beispiel, ja, weil du es erwähnt hattest, es gibt zum Beispiel afghanische Vereine, ich hoffe, die hören das jetzt nicht, aber die auch miteinander zum Beispiel nicht so gerne arbeiten, ne? Oder da auch persönliche Differenzen haben, aber zum Beispiel sich dann trotzdem unter unserem Dach gerne versammeln und auch zu unseren Veranstaltungen kommen, einfach weil es braucht halt diese gemeinsame Stimme. Ne? Ja.
Absolut, weil ich glaube, auch in solchen Vereinen ja durchaus auch, sag ich mal, so die Weltkonflikte dann sich doch auch wieder kristallisieren, ne? Und dann der eine mit dem anderen nicht kann und so weiter. Also das halte ich in der Tat für eine enorme Herausforderung, die ihr da habt. Und dann eben noch, sag ich mal so, manch Torfkopf, den man so im Dorf trifft, den dann noch davon überzeugen. Habt ihr denn irgendwie so das Gefühl, also jetzt auch mit Blick, jetzt ist ja schon ein paar Jährchen gemacht, dass es da irgendwie ein Umdenken gibt? Oder habt ihr so ein paar Erfolgsprojekte, wo ihr sagt, Mensch, das hat richtig was gebracht?
Naja, also uns insgesamt die Arbeit, die wir halt leisten als Dachverband, also wie gesagt, diese Sensibilisierungsarbeit, diese ja, nennen wir es mal Aufklärungsarbeit, das ist auf jeden Fall, also hat schon viel verändert in Thüringen. Also wir sind bekannt, wir haben auch einen sehr, sehr guten Ruf, jetzt zum Beispiel auch mit anderen Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten. Also die kommen halt auch zu uns, ne? Und zum Beispiel die Klassikstiftung hier in Weimar oder teilweise auch einige Wohlfahrtsverbände. Und wir sind seit letztem Jahr Mitglied im Paritätischen Thüringen, ne? Das war auch ein langer Prozess, ne? Und also diese Öffnung findet schon statt, aber wie du sagtest, in den ländlichen Räumen, also gerade je kleinteiliger es wird sozusagen oder je kleiner es wird, desto schwieriger ist es dort auch, Strukturen aufzubrechen oder Bretter zu bohren. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man da einfach in irgendeinen Stammtisch reinlaufen könnte als rassifizierte Person zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch das Thema Sicherheit, ist ein großes Thema. Und einfach da jetzt sagt, okay, jetzt hier, lass uns mal über Rassismus reden. Also so läuft es nicht. Man muss da sehr, ja, vorsichtig beziehungsweise auch sensibel umgehen und eben auch sich gegenseitig zuhören. Ne?
Ja, und das hatte mich ja auf der Bühne auch so fasziniert, wie du erzählt hattest, oder erschrocken, dass viele eurer Veranstaltungen tatsächlich ein gewisses Sicherheitsrisiko bergen und ihr teilweise eben mit ja, entsprechender Security da arbeiten müsst.
Ja, also wir machen eigentlich keine Veranstaltung mehr, außer jetzt vielleicht im Rathaus in Erfurt, wo wir keine Security haben. Also zum Beispiel hatten wir jetzt im November, das war nach unserer Auszeichnung, ne, am 30. Oktober, genau, hatten wir eine Regionalkonferenz in Saalfeld, wo wir auch nur eine MO haben, die auch noch im Aufbau ist. Und da haben wir auch auf jeden Fall mit Security gearbeitet. Und dazu gehört ja auch immer so ein Sicherheitskonzept, was wir auch haben. Also, ne, dass zum Beispiel unsere Mitarbeitenden, wenn die halt in die ländlichen Räume fahren und sich mit Organisationen treffen, dass sie da irgendwie ja auch geschützt sind. Ne? Also zum Beispiel, dass sie halt nicht alleine fahren oder auch abends nicht mehr alleine dann in irgendeinen Zug steigen und zurückfahren. Also es ist leider so. Und aber ja, auch zum Beispiel, wir sind nicht davon gefeit. Ne? Also wir haben jetzt vor den Feiertagen, also im Dezember, wurde unser Eingangsschild zum Beispiel unten jetzt mal wieder beschmiert. Wir haben ja Da habe ich tatsächlich dann auch die Polizei eingeschaltet. Die waren hier und ja, haben das auch ernst genommen, aber es ist tatsächlich ja nur eine Sachbeschädigung, ne? Also das hat jetzt erstmal keine Konsequenzen, leider. Aber ja, das Thema Sicherheit ist auf jeden Fall ein großes Thema.
Und das ist ja das, was ich auch so aus anderen Gesprächen so mitkriege, wenn so in Ostdeutschland auch so übers Land gefahren wird, diese subtile Angst, die da ist, ja. Also es ist ja manchmal gar nicht so sehr dieses Aggressive, ne, oder dieses dann auch wirklich, wenn es zur Tat kommt, sondern es ist ja eher so dieses. Man weiß, überall wird man plötzlich schief angeguckt. Es hat irgendwie, man murmelt hier mal eine Drohung, man hat da mal ein Schild plötzlich und so weiter. Ich glaube, unter dem Gesichtspunkt kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich glaube, da sind wir in Anführungszeichen maximals privilegierten weißen, cis, sonst was Menschen überhaupt nicht in der Lage zu sehen, was so die Risiken sind. Wenn du schon sagst, ich darf abends nicht mehr in einen Zug steigen, ich muss zu zweit fahren und so weiter und so fort. Wie kriegt man da noch Mitarbeitende motiviert, es trotzdem zu tun?
Ja, wir hatten jetzt im Januar tatsächlich, haben ja jetzt auch neue ESF, also europäische Projekte bekommen für den Bereich Arbeitsmarktintegration. Ne? Auch da sind wir zum ersten Mal jetzt mit dabei und auch das gefällt einigen nicht übrigens. Aber nur Klammer zu, genau. Es ist tatsächlich, wir haben, wie gesagt, einen sehr guten Ruf. Das heißt, wir bekommen schon viele Bewerbungen. Was wir merken, ist, dass viele Menschen auch nicht lange den ganzen Druck aushalten. Ne? Also zum Beispiel gerade, ich habe vorhin auch das Projekt Raus aufs Land erwähnt, ne? Gerade wenn du zum Beispiel selber tagtäglich Diskriminierung erfährst und dich dann noch sozusagen in einer Beratungsstelle, also diese Netzwerk- und Pionierarbeit vor Ort machen musst in den ländlichen Räumen, ne? Also dich die ganze Zeit selber erklären musst, warum sind wir da, warum braucht es Antidiskriminierungsarbeit zum Beispiel, ne? Und dann auch noch sozusagen Betroffene berätst, ne? Also irgendwann bist du am Limit, so, ne? Da kann auch keine Supervision mehr helfen oder du brauchst halt einfach mal eine Pause, du brauchst safer spaces. Und zum Beispiel wir hier bei Mikanetz, wir haben also jetzt ja über 20 Mitarbeitende zum Beispiel und wir sind ja so das diverseste Team, was man eigentlich so finden kann in Thüringen. Und das kann ich schon mit ein bisschen Stolz sagen. Und das wird hier schon so wahrgenommen, dass wir wie so eine Familie hier auch sind in der Geschäftsstelle, ne? Also jetzt nicht irgendwie, es ist keine Behörde, wo du 9-to-5 hingehst und dann den Stift fallen lässt. Ne? Also hier sind wirklich auch alle mit dem Herzen dabei und sehen auch, wie wichtig das ist, was wir hier tun. Ne?
Also ich nehme mal an, ihr schult dann auch eure Mitarbeitenden, wenn die entsprechend losgehen. Was sind denn so die Argumente? Denn das interessiert ja vielleicht auch Leute, die jetzt diesen Podcast hören. Was sind denn so eventuell Argumente, mit denen man so wie der Salopp gesagt, die Torfköppe auf dem Dorf weich kriegt oder weshalb sie dann irgendwann verstehen, dass das eventuell Sinn macht, was ihr da tut?
Naja, also das demokratische Grundargument zieht nicht immer. Also tatsächlich ist es ja so, dass in unserem Grundgesetz ja auch steht, dass alle Menschen eben, also dass die Würde des Menschen unantastbar ist und alle Menschen eigentlich die gleichen Rechte und Chancen haben sollten. Na, das ist natürlich in der Realität nicht so, aber tatsächlich ist es so, dass es einige Menschen schon, wenn man sie nochmal an diese demokratischen Grundprinzipien erinnert, das hilft schon. Und wir haben ja auch hier eine Brombeer-Koalition in Thüringen. Das Thema Fach- oder Arbeitskräfte ist auch ein wichtiger Punkt, ne? Also zum Beispiel ist es ja das so, dass jetzt sehr viel mehr Menschen aus dem Ausland geholt werden, ne? Vietnam hatten wir vorhin das Thema, aber auch Lateinamerika. Und diese Menschen kommen halt hierher und sind halt erstmal schon ein bisschen schockiert, ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen, über die alltägliche Diskriminierung, die sie vielleicht auch erleben, ne, auf dem Weg zur Arbeit, aber vielleicht auch an der Arbeitsstelle dann. Aber auch, ja, das Essen, das Wetter, ne, das geht mir ja auch so. Als ich nach Thüringen gekommen bin, 2009, ich habe erstmal lange gebraucht, aus Italien, ne, nicht aus Vietnam oder so, und musste also mich erstmal adaptieren hier. Aber was wir halt auch merken, ist, dass unsere eben gerade migrantische Organisationen und Vereine ein gewisses Stück Heimat bieten und eine gewisse Möglichkeit, dass die Menschen da noch bleiben wollen. Ne? Und das haben wir tatsächlich auch bemerkt. Und wenn man das nochmal auf dieser Ebene vielleicht auch so ein bisschen darlegt, was vielen Menschen ja auch gar nicht bewusst ist. Ne? Viele wissen nicht mal, dass sie eine MO haben in ihrer Stadt oder ihrem Landkreis. Wenn sie das hören, dann sind viele eigentlich schon relativ, nicht offen, aber zumindest interessiert. So, ja.
Also das ist dann so ein bisschen so dieser, in Anführungszeichen, Nützlichkeitsrassismus nach dem Motto, ich brauche ja dann Mitarbeitende, weil sonst mein Betrieb schließt und guck mal, ich habe eine MO, also eine migrantische Organisation und die hilft mir vielleicht sogar, weil es gibt ja diesen schönen Satz, auch schon damals im Ruhrgebiet, wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen und eben die wollen nicht nur arbeiten, sondern die wollen auch das soziale Umfeld, die müssen ja auch erstmal komplett eingearbeitet werden ins normale Leben, ne? Wie gründe ich ein Konto? Wie kaufe ich eigentlich ein? Wie trenne ich Müll? Also das höre ich auch immer wieder, dass das so, ne, die Herausforderungen des Alltags sind. Und da kann natürlich so eine migrantische Organisation helfen.
Ja, aber wir sind halt genau an diesem Knackpunkt gerade. Weil eigentlich geht's nicht mehr ohne Mikranetz oder auch ohne die MOs, aber auch die anderen Initiativen, die jetzt vielleicht nicht in Vereinen organisiert sind. Ne? Also hinter den MOs, wenn wir von MOs sprechen, sprechen wir nicht von den 7 Leuten, die vielleicht am Vorstand sind, sondern es geht ja um die Communities dahinter. Ne? Also es sind ja teilweise sehr große Communities und wir sind gerade in Thüringen oder auch in Ostdeutschland insgesamt, würde ich sagen, an diesem Knackpunkt zwischen, was du gerade sagtest, ne? Also es kamen Menschen und das wird halt nicht gesehen, immer noch nicht. Es wird halt, man spricht von Integration unter Anführungszeichen und man spricht eben von diesem Nützlichkeitsargument, ne, hinsichtlich der Wirtschaft. Aber dann wirklich sich mal dieser Frage zu stellen, warum wollen denn die Menschen nicht hierbleiben? Warum gehen sie denn nach 2 Monaten wieder aus dem Unternehmen raus, ne? Und ziehen flässig nach Köln, weil wir das Thema hatten. Also, ne, das muss man sich ja auch stellen. Und diese Frage wird politisch nicht gestellt. Wenn man sich die stellen würde, dann müsste man das ja auch irgendwie finanzieren. Ne? Und auch, nicht Macht, aber zumindest Zugänge, Teilhabechancen abgeben. Ne? Also ein Stück vom Kuchen abgeben. Und ja, das ist, glaube ich, an dem Punkt sind wir noch nicht.
Ja, und es ist ja sogar so, dass teilweise dann jetzt die Rolle rückwärts gemacht wird. Du hast ja gerade eingangs schon gesagt, dass euer Projekt Raus aufs Land entsprechend jetzt eingestampft werden musste, weil kein Geld mehr da ist, kein Fördergeld mehr. Merkt ihr da auch, dass ihr da inzwischen zunehmend auf Granit beißt, bei denen die Geld geben? Weil das höre ich an so vielen Stellen. Auch jetzt neulich, ich war bei People of Deutschland. Das ist ja dieses Buch, was vor 3 Jahren entstanden ist und woraus auch eine Community erwachsen ist. Und die sagen mir aber auch inzwischen alle, wir wollen uns ja engagieren und machen und tun und haben auch viele Projekte, aber die Gelder werden schlagartig weniger.
Mhm. Na, es sind so ein bisschen 2 Ebenen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt komplett mit dem Kahlschlag hier durchgegangen wird, aber wir haben halt auch einfach viel Vorarbeit geleistet, zum Beispiel in den letzten Jahren und haben uns einfach andere Schwerpunkte auch gesetzt. Nicht, wie ich gerade sagte, zum Beispiel diese Arbeitsmarktintegrationsprojekte, die wir jetzt anfangen, die sind halt ESF, also EU gefördert und Bundesministerien praktisch und eine kleine Kofinanzierung vom Land. Also das wird noch gefördert, ne? Aber wenn wir uns zum Beispiel auch mal das Programm Demokratie leben angucken, ne? Das ist ja das größte Bundesprogramm für Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit und gegen Diskriminierung oder nicht gegen rassistische Strukturen, rechtsextreme Strukturen. Und das wird ja massiv auch in Frage gestellt gerade. Also dieses Hinterfragen, warum braucht es zum Beispiel wichtiges zivilgesellschaftliches, migrantisches, aber zum Beispiel auch queeres Engagement oder was auch immer, dass das in Frage gestellt wird. Das ist einfach diese Delegitimierung sozusagen, die eben stattfindet. Das ist das, was ich als am meisten belastend gerade wahrnehme. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in der Förderpraxis. Also wir haben ja hier in Thüringen gab es eine Integrationsrichtlinie, also Projektförderintegrationsrichtlinie. Und die wird jetzt mit der Sozialberatungsrichtlinie zusammengelegt. Und natürlich sind dann weniger Gelder drin. Aber ne, wenn wir dann von wichtigen landesweiten Projekten sprechen, dann ist da eben nicht Migranetz, sondern ist zum Beispiel ja der Landessportbund oder die Volkshochschulen. Und das ist halt dieser Punkt mit dieser Sichtbarkeit und fehlenden Anerkennung, die ich vorhin meinte, also dieser Knackpunkt, an dem wir gerade sind. Weil in anderen Bundesländern wäre es ganz natürlich, dass da der Dachverband als wichtige Struktur mit drin steht. Ne? So, und das heißt, wir werden sehen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Aber ja, gerade was unsere MOs angeht, bin ich da nicht zuversichtlich, weil wie gesagt, die haben auch eigentlich kaum hauptamtliche Strukturen oder sonst nicht mal ein kleines Büro oder so teilweise. Ne? Also das ist einfach komplettes Ehrenamt, was da passiert und das ist schwierig.
Du hast ja gerade auch gesagt, Sportvereine, das wird ja sicherlich auch mal ins Feld geführt nach dem Motto, wir brauchen euch doch gar nicht, wir haben noch Sportvereine, die sollen mal bitte schön da alle rein und dann werden die sich schon wie selbst irgendwie dann da einpassen.
Ja, das ist ein Argument, was tatsächlich sehr oft kommt, wo wir dann aber auch sehen, das funktioniert halt so nicht, weil dann müsste sich ja der Sportverein, ne, oder beziehungsweise wenn dann junge Menschen da zum Beispiel eintreten, das hatten wir auch öfter, dann nach einem Monat wieder rausgehen, einfach weil sie sagen, boah, ich halte das hier nicht aus, dass zum Beispiel, dass ich halt jeden Tag irgendwelchen rassistischen Sprüchen ausgesetzt bin. Ne? Da passiert dann vielleicht keine Gewalt, aber dieses Unterschwellige und ach, das nimmt, war doch gar nicht so ernst gemeint, ne? Und jetzt hab dich mal nicht so und wirklich diese Basis der Antirassismusarbeit, das ist, glaube ich, das, was auch fehlt gerade bei diesem Thema. Und aber das auch zu vermitteln und zu erklären, das ist nicht immer einfach.
Ja, in dem Zuge habe ich gerade nochmal rausgesucht hier. Es gab jetzt beim Monitor eine schöne Darstellung, Anteil der deutschen Bevölkerung nach Alter. Und da war etwa 40% der Deutschen sind inzwischen über 55 und beim Anteil der nichtdeutschen Bevölkerung nach Alter sind etwa 40% der Nichtdeutschen zwischen 18 und 40. Also da wäre die Lösung, ne, für die ganz Alten. Und das fand ich nochmal so deutlich vor Augen führend, wie wichtig es ist. Und gerade in diesen überalteten Regionen, ne, so Sachsen-Anhalt, Thüringen und so weiter, dass die sich eigentlich viel mehr da öffnen müssten. Aber gut, das sind dann wieder so Argumente, die vielleicht sachorientiert sind, aber teilweise dann auch die Emotionalität nicht abholen. Und die müsste man vielleicht in der Tat ansteuern. Aber gut, dass du es auch nochmal gesagt hast. Ich glaube nämlich auch, dass Sportvereine per se nicht die besseren Integrationskurse oder Integrationsorganisationen sind, weil sie eben überhaupt nicht den Blick haben für die Probleme, die da, ne, Menschen mitbringen oder dann Menschen erfahren, wenn sie dann, wie du auch sagst, rassistisch da angegangen werden und so weiter, weil sie vielleicht auch den Rassismus mitunter gar nicht sehen, mhm, weil sie da selbst entsprechend einen weißen Fleck haben. Hast du denn dann Hoffnung? Das klang jetzt gerade so, als du sagtest, ja, viele, viele ehrenamtlich Organisierte sind da vielleicht auch zunehmend überfordert und wer weiß, wie es nächstes Jahr ist.
Naja, also ich persönlich jetzt natürlich, sonst würde ich auch diesen Job nicht mehr machen, ne? Also ich finde, was wir hier tun oder ne, ist dieser Gestaltungsspielraum, den auch Migranetz bietet und diese, dass du halt wirklich merkst, das hatte ich dir auch auf der Bühne damals gesagt, dass du wirklich jeden Tag die Gesellschaft mitgestaltest, das ist immer noch so. Es macht aber, also und da muss man halt auch so, muss ich auch zum Beispiel ein bisschen auf unsere Mitarbeitenden und aber auch auf die Ehrenamtlichen natürlich achten. Also das macht natürlich was mit einem, wenn man, wie gesagt, tagtäglichen Diskriminierungen ausgesetzt ist und dann immer noch kämpfen muss und sich erklären muss, mit fast jedem Gespräch, in das man reingeht, ne? Erklären muss, die eigene Existenz erklären muss und das macht schon was mit einem. Und ich bin trotz allem irgendwie noch zuversichtlich, weil, ne, was wäre, wenn wir nicht mehr da wären, so. Aber diese Frage müssen wir uns schon stellen, also jetzt auch gerade insgesamt eben als Migranetz, aber auch mit unseren Organisationen, genau.
Ja, gibt es so eine rote Linie, die ihr euch gezogen habt, nach dem Motto, wenn es so weit käme, würden wir aufhören?
Tatsächlich gibt es die nicht, weil das zielt so ein bisschen dahin ab, ne? Also wie jetzt auch die politische Lage sich entwickelt, haben wir tatsächlich nicht. Also wir kämpfen weiter.
Sehr gut. Inwiefern kann man euch unterstützen? Also ich meine, ich hörte jetzt ja, Geld ist immer gern gesehen, ne?
Ja. Ja, natürlich durch Spenden, das ist klar. Also wir versuchen ja gerade auch jetzt an unsere Mitgliedsorganisation in den ländlichen Räumen, ne, gerade auch Mittel weiterzuleiten. Wir haben jetzt drei kleine Personalstellen sozusagen geschaffen in Altenburg und Nordhausen und versuchen eben da nochmal stärker reinzugehen. Aber ja, also klar, Spenden ist das eine und das zweite ist aber auch wirklich, ne, deswegen auch danke für deine Arbeit nochmal hier an dieser Stelle, dass du uns eben auch Sichtbarkeit gibst und ja, auch bekannter machst, ne, weil wenn je sichtbarer man ist, tatsächlich ist es auch so, desto schwerer ist es, uns dann auch wegzurationalisieren vielleicht, selbst wenn es nur über Fördermittel ist.
Ja, absolut. Ich hatte jetzt, wie gesagt, bei People of Deutschland bei der Veranstaltung auch gehört, dass viele eben sagten, wir brauchen Sichtbarkeit, wir brauchen auch natürlich eine gewisse Ausstattung, aber vor allen Dingen brauchen wir auch immer das Gefühl, dass wir ja noch selbstwirksam sind, dass wir irgendwie es auch schaffen. Und selbst wenn es nur was Kleines ist, solange man davon überzeugt ist, dass die Idee, die man dahinter hat, gut ist, sollte man es auch tun, selbst wenn dann entsprechend der Schwall an Gegenangriffen auch immer größer wird. Aber was ist, wenn man das, also wenn die jetzt aktuell genau so schon noch so viel tun, wie ihr das auch tut, wenn es das schon nicht mehr gäbe, ich glaube, dann sehen in Deutschland auch nochmal ganz anders aus.
Nee, und vielleicht nur ein letzter Gedanke dazu. Also ich mag auch dieses Ostdeutschland-Bashing nicht so. Also es ist nicht alles schlecht hier bei uns. Also im Gegenteil, was wir, den Zusammenhalt, den wir zum Beispiel innerhalb der migrantischen Communities haben, aber auch hier im Team oder auch ja, ostdeutschlandweit mit den anderen Organisationen, das ist schon einzigartig, ne? Also das ist auch eine Sache, die ja kooperieren ja auch mit einigen migrantischen Organisationen, Verbänden im sogenannten Westen, aber das ist nicht so vor Ort, ne? Also und das auch, dass wir zum Beispiel so heterogen sind und trotzdem zusammenhalten, das gibt schon auch Mut, ne? Weil wir halt gemeinsame Herausforderungen haben und Probleme, die wir angehen wollen und müssen.
Absolut. Also ich meine, das Thema Ostdeutschland hat sich ja spätestens nach der Wende eigentlich erledigt, weil ganz viele aus dem Westen nach Ostdeutschland gegangen sind und dort sich dann auch wirtschaftlich versucht haben. Also ich glaube, diese Trennung ist eh Quatsch, dass man das jetzt sagt, ja, das ist typisch Ostdeutsch. Das ist ja eine Vermischung ganz schnell da gewesen. Aber klar, man ist natürlich immer geneigt und ich will mich davon vielleicht sogar gar nicht ausschließen, ab und zu in solchen Kategorien zu denken. Oder spätestens bei Sachsen fällt mir das persönlich immer auf, dass ich da manchmal auch einfach nur noch die Augen verdrehe und denke so, ach, Sachsen. Da habe ich offen gesagt zu Thüringen noch ein differenzierteres Verhältnis. Aber Sachsen ist für mich immer so der Inbegriff von AfD. Aber selbst da gibt es ja ganz, ganz viele, die sich wirklich engagieren. Und da sind wir ja dann auch mit unserer Demokratie-Show, mit unserer nächsten. Und da haben wir unter anderem auch Initiativen auf der Bühne, die sich da entsprechend wirklich sehr vorbildlich engagieren. Denn ich glaube, da ist es mindestens genauso schlimm, sich nochmal zu engagieren und wirklich in so komplett braune Nester zu gehen und zu sagen, ich halte hier die Fahne hoch für Migration und Integration. Auf alle Fälle danke ich dir, dass ihr da in Thüringen die Fahne hochhaltet und dass ihr vor allen Dingen auch euch da so ja, mutig zeigt. Also ja, ich finde das enorm, was ihr da macht und auch diese Idee, dass ständig Security da sein muss. Du hast ständig dieses Gefühl, es könnte was passieren oder ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher. Das muss erstmal jemand nachmachen oder nachempfinden, der da in, salopp gesagt, Westdeutschland auf dem Sofa liegt und denkt, ach naja, die Ossis wieder. Deshalb danke für euer Tun. Wie gesagt, ich glaube, es ist angekommen, dass ihr von allen Seiten gerne unterstützt werden könnt. Gibt es noch was du der Bevölkerung mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, erstmal dir vielen Dank für deine Arbeit natürlich auch, ne? Das hatte ich dir in Köln auch schon gesagt. Und auch, dass du eben dahin gehst, wo es sozusagen auch wehtut und wo es brennt. Ja, ich würde gerne noch mitgeben sozusagen, wir müssen viel lauter werden, auch bundesweit, ne? Wir müssen uns viel enger zusammenschließen. Wir müssen solidarisch miteinander sein. Und das ist vielleicht schon ein bisschen ausgelutschter Begriff, aber ich meine es ernst, also wirklich auch hinsichtlich Allianzen bilden, Allyship, sich für eben für ja weniger privilegierte Menschen auch einzusetzen. Ne? Das ist, glaube ich, das zeichnet uns ja aus als auch als Basis der Demokratie. Ne? Und das nicht aus den Augen zu verlieren und zu denken, okay, jetzt die andere Seite ist ja so laut.
Da sagst du was. Ich habe es jetzt auch gesehen, irgendwo eine Studie zum Thema, wie umgehen mit autoritären, rechtsextremen Regimen. Und da war unter anderem auch das ein wichtiger Punkt, Solidarität. Ich finde den Begriff auch mal mittlerweile so ein bisschen ausgelutscht, aber ich glaube, wir müssen den einfach wieder neu beleben, weil nur das kann helfen. Also dieses Gegengift, solidarisch bleiben miteinander, auch bedingungslos. Ja, also jetzt nicht irgendwie dann wieder abwägen und sagen, naja, aber der hat ja mich an anderer Stelle auch schon doof angeguckt. Wenn der von rechts angegriffen wird oder die, dann ist da Solidarität und zwar zu 100%. Ja, und das, glaube ich, muss man den Leuten immer wieder nochmal vor Augen führen. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir das ein bisschen getan haben mit diesem Podcast. Ich danke dir und wir bleiben in Kontakt.
Ja, vielen Dank dir auch. Schönen Tag noch.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.